Wir sind im Psalm 50. Ich wollte heute die Psalmen 50 und 51 durchmachen. Wenn wir sehen, ob wir das schaffen. Wir haben Zeit im Gebet verbracht, das ist aber auch gut. Schauen wir mal, wie weit wir kommen. Wir machen uns ja keinen Stress. Vers 1. Ein Psalm von Asaf. Gott, Gott, der Herr hat geredet und die Erde gerufen. Interessant hier. Gott, Gott, der Herr. El Elohim, Yahweh. In Gottes Namen. Gott, der Herr hat geredet und die Erde gerufen. Wenn dieser Gott, der allmächtige Gott, der Schöpfergott, der Bundesgott, wenn er redet, dann hören wir besser zu. Und er hat die Erde gerufen. Das geht hier alle Menschen an, vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang, von Osten bis Westen, sind alle adressiert. Aus Zion, der Schönheit, Vollendung, ist Gott hervorgestrahlt. Unser Gott kommt, er wird nicht schweigen. Gott sei Dank ist wunderbar, dass unser Gott ein Gott ist, der redet, der nicht still ist, der nicht schweigt. Und wir werden sehen, der Kontext hier ist Gericht eigentlich. Aber selbst wenn Gott uns zurechtweist und wenn Gott uns korrigieren muss und selbst wenn er richten muss, ist es wunderbar, dass er ein Gott ist, der redet. Und kein Gott, der schweigt. Weil ein Gott, der schweigt, den könnten wir überhaupt nicht kennen. Das wäre völlig sinnlos. Könnten wir nicht von Beziehung reden. Aber unser Gott ist ein Gott, der spricht, der schweigt nicht, der kommuniziert mit uns. Und für uns, die wir an ihn glauben, Hebräerbrief sagt uns, dass wenn Gott uns zurechtweist, sind wir gezüchtigt werden, das heißt, dass wir seine Kinder sind, dass wir seine Söhne sind. Auch das ist ein Vorrecht, dass Gott in unser Leben spricht. Er hat uns viel zu lieb, als dass er einfach zusieht, wie wir uns kaputt machen und wehtun durch Sünde. Unser Gott kommt. Und er wird nicht schweigen. Feuer frisst vor ihm her. Und rings um ihn stürmt es gewaltig. Vielleicht so ein Bild vom Kommen Gottes im Gericht, begleitet von Blitz und Donner. Feuer ist auch oft ein Bild für Gericht in der Bibel. 2. Petrus Kapitel 3 heißt zum Beispiel, die jetzigen Himmel und die jetzige Erde aber sind durch dasselbe Wort aufbewahrt für das Feuer, aufgehoben zum Tag des Gerichts und des Verderbens der gottlosen Menschen. Hier sehen wir Feuer. Gott hat Feuer. Ist ein feuriger Gott. Er ist ein verzehrendes Feuer, heißt es an einer anderen Stelle. Er ist kein gleichgültiger Gott. Er ist ein leidenschaftlicher Gott, der hasst Sünde. Leidenschaftlich, und er liebt den Sünder leidenschaftlich. Das ist unser Gott. Er ruft dem Himmel droben und der Erde zu, um sein Volk zu richten. Darum geht es hier, sein Volk zu richten. Im ersten Teil dieses Psalms und dann im zweiten Teil geht es um das Gericht über die Gottlosen. Also erst sehen wir hier Gott als Richter, der kommt, um sein Volk zu richten. Versammelt mir meine Frommen, die meinen Bund geschlossen haben beim Opfer. Es geht um sein Volk hier. Und die Himmel verkünden seine Gerechtigkeit, dass Gott Richter ist, er selbst. Gott ist der Richter. Und er ist gerecht, verkündet seine Gerechtigkeit. Gott sei Dank, ich liebe das. Ich denke, wir alle schätzen das an Gott, dass er ein gerechter Gott ist. Sein Charakter ist eigentlich der Maßstab für gut und schlecht, für das, was richtig ist und das, was falsch ist. Und er ist absolut heilig, er ist absolut gerecht. Wenn wir die 10 Gebote lesen oder die Bergpredigt lesen, denken, würden wir alle zustimmen, ja, das ist gut, das ist gerecht. Nicht zu lügen, nicht zu töten, nicht zu stehlen, nicht die Ehe zu brechen, das ist richtig, das ist gerecht. Und zeigt uns natürlich auch gleich, dass wir ein Problem haben mit diesem Gott. weil wir sind nicht gerecht. Jesus hat gesagt, Ehebruch beginnt im Herzen. Wenn du eine Frau, mit der du nicht verheiratet bist, lüstern ansiehst. Mord beginnt im Herzen, wenn du Hass hast auf jemanden, wenn du schlechte Gedanken zulässt, wenn du jemanden fluchst. Aber hier haben wir einen gerechten Gott und verkündet seine Gerechtigkeit. Er ist ein gerechter Richter. Gerechtigkeit bedeutet immer, du bekommst das, was dir zusteht. Jedem das, was ihm gebührt. Das ist Gerechtigkeit. Gott ist ein gerechter Gott. Er wird gerecht richten. Wir brauchen Barmherzigkeit, nicht Gerechtigkeit. Barmherzigkeit ist, wenn wir nicht das bekommen, was wir verdient hätten. Wenn Gott uns unsere Schuld erlässt, das ist Barmherzigkeit. Und darüber hinaus ist er noch ein gnädiger Gott. Er gibt uns das, was wir nicht verdient haben. Wir sind als Verbrecher schuldig vor dem Richter und er bestraft uns nicht. Und warum bestraft er uns nicht? Weil er unsere Sünde in Jesus gerichtet hat. Jesus hat unseren Platz eingenommen. Deswegen kann Gott gleichzeitig gerecht und barmherzig sein, weil er selber die Konsequenz, die Strafe für unsere Schuld auf sich genommen hat. Und dann beschenkt er uns darüber hinaus. Ein Richter, der den Schuldigen nicht richtet, sondern vergibt und darüber hinaus noch beschenkt. Mit Jesus, mit seiner Gerechtigkeit, mit allem himmlischen Segen, allen Reichtum des Himmels, den Gott für uns hat. Das ist Gottes Gnade. Ich weiß nicht, ob wir heute noch dazukommen werden zum Psalm 51. Die zwei Psalmen passen gut zusammen. Gott als der Richter, aber dann Gott auch als der Vergebende, der Barmherzige. Im Vers 3 in Psalm 51 betet David: Sei mir gnädig, o Gott, nach deiner Gnade. Tilge meine Vergehen nach der Größe deiner Barmherzigkeit. Gott sei Dank ist unser Gott ein gnädiger Gott und ein barmherziger Gott. Weil ich brauche Barmherzigkeit, ich brauche Gnade, ich bin nicht perfekt. Oh Mann, wenn Gott gerecht wäre, wer könnte bestehen vor ihm? Die Himmel verkünden seine Gerechtigkeit, dass Gott Richter ist. Er selbst. Also hier sehen wir jetzt den gerechten Richter. Und im Vers 7 sehen wir die Anklage. Im Psalm ist Gott der Richter, der Ankläger, der Anwalt, alles zusammen. Das ist die Anklage. Höre mein Volk und ich will reden, Israel, und ich will dich verwarnen. Ich bin Gott, dein Gott. Das betont er hier. Gott, El Elohim Yahweh. Gott, der allmächtige Schöpfergott, der Bundesgott, sagt: Hör, mein Volk, ich will dich verwarnen. Ich bin Gott, dein Gott. Zeigt uns schon, dass es darum geht, wer Gott ist. Dass sie hier offensichtlich mit dem ersten Gebot Probleme hatten. Gott Gott sein zu lassen in ihrem Leben, Gott an der ersten Stelle zu haben, keine Götter oder Götzen oder Ablenkungen neben ihm zu haben. Und er sagt im Vers 8, nicht wegen deiner Schlachtopfer tadle ich dich. Auch deine Brandopfer sind beständig vor mir. Das Volk war zu diesem Zeitpunkt religiös. Und Gott sagt nicht, dass es schlecht ist, hier Gottesdienst zu feiern. Gemeinde zu kommen, würden wir heute sagen. Zusammenzukommen, Gottesdienst zu feiern. Damals im Tempel Schlachtopfer darzubringen. Brandopfer darzubringen. Brandopfer spricht von Hingabe. Schlachtopfer spricht auch von Hingabe, von Opfer auch. Auch Opfer, das notwendig war, um Gemeinschaft zu haben mit Gott. Menschen waren schuldig und Gott hat den Menschen von Anfang an gelehrt, dass er Vergebung bringen wird und dass Gemeinschaft mit Gott nur möglich ist durch ein stellvertretendes Opfer. Dadurch, dass ein unschuldiges Opfertier, das makellos sein musste, das perfekt sein musste, ein Perfekter nimmt deinen Platz ein, den Platz des Sünders. Und dann würden die Sünden bekannt über diesem Opfertier und es sozusagen auf dieses Tier gelegt und dann wurde dieses Tier geschlachtet und es ist gestorben anstelle des Sünders, des Schuldigen. Es ist Gottes Barmherzigkeit. Ein Unschuldiger nimmt den Platz des Schuldigen ein, damit der Schuldige dann Gemeinschaft haben kann mit Gott. Das hat Gott gelehrt durch die Opfer. Und natürlich Johannes der Täufer hat gesagt über Jesus, seht, er ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Das sind alles Bilder, die auf ihn hinweisen im Alten Testament. Aber so sah der Gottesdienst damals aus. Es waren Opfer im Heiligtum und später im Tempel. Nicht wegen deiner Schlachtopfer tadle ich dich, auch deine Brandopfer sind beständig vor mir. Das ist okay, dass ihr in den Gottesdienst kommt, dass ihr diese religiösen Rituale durchmacht, die so viel Sinn haben, die so viel Bedeutung haben, die so viel mit Inhalt gefüllt sind. Aber das war das Problem. Wie wir in den nächsten Versen sehen werden, dass es rein äußerlich war. Sie haben diese Schlachtopfer dargebracht, diese Brandopfer dargebracht, ohne wirklich gebrochen zu sein über ihre Sünde, ohne sich wirklich Gott hinzugeben, ohne wirklich begeistert zu sein von ihm, ohne seine Gemeinschaft wirklich zu suchen. Es war was Religiöses. Wir rennen halt in den Tempel. Bringen die Opfer da, das haben wir schon immer so gemacht. Wir laufen mal in den Gottesdienst. Wir singen, wie wir es immer machen. Wir bringen die Gebete da, aber das Herz war weit weg von Gott. Und er sagt im Vers 9, ich nehme keinen Jungstier aus deinem Haus, noch Böcke aus deinen Hürden, denn mein ist alles Getier des Waldes, das Vieh auf tausend Bergen. Ich kenne alle Vögel der Berge und was sich tummelt im Feld ist mir bekannt. Wenn mich hungerte, so würde ich es dir nicht sagen, denn mein ist die Welt und ihre Fülle. Sollte ich das Fleisch von Stieren essen und das Blut von Böcken trinken? Also offensichtlich das Problem, was Israel hier hatte, die Sünde, die Israel begangen hat, ist, dass sie äußerlich religiös waren, diese Opfertiere in den Tempel gebracht haben, aber dass sie nicht mit vollem Herzen das gefeiert haben oder dass ihnen nicht bewusst war, dass es für sie war. Diese Opfertiere waren, damit sie Vergebung haben können. Das war nicht etwas, was sie Gott gebracht haben, weil Gott irgendwie so arm ist oder weil Gott Opfer braucht oder weil wir irgendwas hätten, um es Gott zu geben. Es ist eigentlich gotteslästerlich, wenn wir so denken, dass Gott irgendwas brauchen würde von uns. Ich muss Gott was bringen, ich muss mein Opfer in das Körbchen machen, weil Gott es braucht, damit ich irgendwas Gott gebe in dem Sinn. Und das Problem war, sie haben es auch nur äußerlich getan. Sie haben diese Dinge äußerlich zu Gott gebracht, aber es war eigentlich sinnenleer. Sie waren mit dem Herzen überhaupt nicht dabei. Und Gott weist sie hier zurecht. Er sagt, mein ist alles Getier des Waldes, das Vieh auf den tausend Bergen. Hey, mir gehört alles. Alles gehört mir. Alles, was sich tummelt im Feld, ist mir bekannt. Wenn mich hungerte, so würde ich dir nicht sagen, denn mein ist die Welt und ihre Fülle. Wenn ich Hunger hätte, dann würde ich nicht an deinen Kühlschrank gehen und mich bedienen. Ich brauche nichts. Gott ist einzigartig. Gott ist völlig zufrieden in sich selbst. Ist ja, dass Gott irgendwie unsicher wäre, dass er unsere Anbetung braucht. Oder dass wir irgendwas ihm hinzufügen könnten, durch das, was wir tun. Oder wir ihm irgendwas geben könnten. Wirklich, wenn wir geben, sei es ein Opfer, Spende, Geld oder unsere Zeit, unsere Gaben, wenn wir Gott etwas geben und zur Verfügung stellen, dann ist das alles etwas, was er uns zuvor gegeben hat. Alles, was sowieso ihm gehört. Nicht, dass wir Gott irgendwie bereichern können oder ihm was hinzufügen können. Oder darum geht es nicht. Wir sollen geben, wir sollen Geber sein, wir sollen gebende Menschen sein und nicht nehmende Menschen. Und das ist deswegen, weil Jesus gesagt hat, geben ist seliger als nehmen. Nicht, weil Gott es braucht, weil Gott bankrott gehen würde, wenn er nicht unsere Gaben hätte, wenn wir nichts fürs Reich Gottes geben würden. Oder weil Gott irgendwie verzweifelt wäre, wenn wir uns nicht ihm zur Verfügung stellen würden, also sich am Kopf kratzen würde, oh Mann, was sollte ich jetzt machen, wenn der Günther mir nicht dienen will? Oh nee, das bringt jetzt meinen ganzen Plan durcheinander. Oh, ich bin so bedürftig. Darum geht's nicht. Nee, wir brauchen das. Wir brauchen das, dass wir Geber sind. Weil jedes Mal, wenn wir geben, dann geben wir ein Stück von unserer Selbstsucht weg. Und von unserem Eigensinn und von unserer Selbstverwirklichung. Und jedes Mal, wenn wir uns Gott zur Verfügung stellen, da sagen wir, Gott, es geht eigentlich nicht um mich, um mein Ding, dass ich mein Reich baue in dieser Welt, sondern nee, Gott, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel auf Erden und hier bin ich. Gebrauch du mich. Und während wir ihm dienen und uns ihm hingeben, werden wir bereicherte und beschenkte und gesegnete Menschen. Wir brauchen das. Weil Selbstsucht ist so elend und so einsam und so leer. Aber geben ist seliger als nehmen. Und rein äußerliche Religiosität, das bringt überhaupt nicht. Wenn wir Gott geben, dann geben wir ihm eigentlich nur das zurück, was er uns gegeben hat. Und Gott schenkt uns das Wollen und das Vollbringen. Im Neuen Testament heißt, Gott möchte einen fröhlichen Geber. Sonst gib lieber nicht. Gott schenkt uns das Wollen. Wir haben am Herzen zu geben, uns hinzugeben. Und dann geben wir Gott. Und im Prinzip gibt Gott durch uns Gott zurück. Und er bekommt Ehre dadurch. Aber alles, was wir haben, ist nur, weil Gott es uns gegeben hat. Unser Zeug, unser Materialismus, unser materielles Zeug, unsere Begabungen, alles das, was wir uns schaffen können, ist nur, weil Gott uns befähigt hat. Alles gehört Gott. Und er braucht uns nicht in dem Sinn. Aber Gott freut sich, wenn wir Gemeinschaft haben wollen mit ihm. Das bringt ihm Freude. Nicht, dass er es braucht. Gott hat perfekte Gemeinschaft in der Dreieinigkeit. Der Vater, der Sohn, der Heilige Geist. Er ist nicht abhängig von uns, von der Schöpfung. Er ist kein bedürftiger Gott, den wir irgendwo, wie es in manchen Religionen ist, dem wir was bringen müssen, um ihn zufriedenzustellen, um ihn froh zu machen, dass er bei uns bleiben will. Er ist kein bedürftiger Gott, aber Gott offenbart sich uns als Vater. Wenn wir an Eltern denken, mit kleinen Kindern, nicht unbedingt, dass die Eltern die Kinder brauchen, in dem Sinn. Die können ganz gut leben ohne ein Kind. Die werden nicht verhungern ohne das Kind. Aber sie freuen sich über das Kind, freuen sich Gemeinschaft zu haben mit dem Kind. Es trifft natürlich nicht 100% auf Gott zu, aber Gott freut sich und er will Gemeinschaft. Und so ähnlich eigentlich wie uns unsere Eltern Taschengeld gegeben haben oder zu Weihnachten oder zum Vatertag, wenn die Mama sagt, okay, geh mal einkaufen für den Papa, das Kind hat eigentlich überhaupt nichts zu geben. Eigentlich kommt's alles vom Papa. Sowieso. Und dann kaufen wir dem Papa ein Geschenk und wir geben es ihm zurück. So ähnlich ist es mit Gott. Und der Papa freut sich trotzdem. Aber nicht so sehr, dass er was zurückkriegt, weil er hätte es sich auch selber kaufen können. Ne? Das hätte er nicht gebraucht, aber worüber er sich eigentlich freut, ist, dass das Kind an ihn gedacht hat. Dass das Kind sich die Mühe gemacht hat, zu überlegen, was wird dem Papa Freude machen, einkaufen zu gehen. Freut sich, dass das Kind Gemeinschaft haben will mit ihm. Und das ist eigentlich auch Gottes Herz. Und so, wenn wir zu ihm kommen und zu ihm singen, ihm unsere Anbetung bringen, wenn wir Gott anbeten mit unserem Besitz und unserem Zehnten bringen oder die Gaben bringen, wenn wir Gott dienen wollen, jemanden anderen, einen Mitmenschen ein Glas Wasser im Namen Jesu geben, wenn wir zu ihm kommen, stille Zeit haben wollen, auf ihn hören wollen, Gemeinschaft mit ihm haben wollen, da freut sich Gott drüber. Wenn das unser Herz ist, wenn unser Herz nicht drin ist, dann gefällt es Gott nicht. Und das ist die Anklage hier. Wenn wir hier am Sonntag zusammenkommen, aus Tradition, und wir sind mit dem Herzen und mit den Gedanken ganz woanders, ja, was werde ich ein Mittagsessen heute und was machen wir heute Abend noch und wir singen Halleluja. Ich meine, wir können das tun. Die Worte, in einem anderen Psalm heißt es, mein Volk ehrt mich mit ihren Lippen, aber mit ihrem Herzen sind sie ganz weit weg von mir. Und wir können diese Traditionen durchmachen. Wir können was in die Spendenbox werfen. Wir können traditionell sein. Wir können Ostern feiern und Weihnachten feiern und all diese Dinge machen, aber mit dem Herzen nicht dabei sein. Und das will Gott nicht. Er sagt hier im Vers 13, sollte ich das Fleisch von Stieren essen und das Blut von Böcken trinken? Gott braucht das alles nicht. Was Gott möchte, ist unser Herz. Und er klagt hier sein Volk an. Die Anklage ist, dass sie religiös geworden sind. Rein äußerliche Religiosität. Und das will Gott nicht. In der Offenbarung sehen wir was Ähnliches. Jesus schreibt da an die Gemeinde in Ephesus und er sagt, ihr tut so viele Dinge und ihr seid so toll aktiv, ihr habt gute Werke. Aber was ich gegen euch habe, ist, dass ihr eure erste Liebe verlassen habt. Das Äußere passt, die Werke, und das ist auch gut. Er sagt, deine Brandopfer, die Schlachtopfer, das tadle ich nicht, das ist vor mir, das ist okay. Aber ich will mehr als das, ich will das Herz, ich will mehr als nur dein Lippenbekenntnis, ich will mehr als nur deine religiösen Werke, dass du Gutes tust. Vielleicht auch aus religiöser Pflichterfüllung, ein guter Christ macht es oder ein guter Christ hat stille Zeit und er liest in der Bibel und er geht in den Sonntagsgottesdienst. Wir sind ja Christen, deswegen machen wir das. Das ist ihm nicht genug, nee, er will unser Herz haben. Äußere Religiosität ist nicht genug. Und dann sagt er in den nächsten Versen hier ab Vers 14, was er tun möchte. Opfere Gott Dank, ist das Erste, und erfülle dem Höchsten deine Gelübde. Opfere Gott Dank. Sind wir so dankbar, wie wir uns beschweren? Auch bei Gott? Danken wir so oft, wie wir jammern? Dankbarkeit. Ich meine, wir können ihm in dem Sinn eh nichts zurückgeben, aber wir können Danke sagen. Und ihr Eltern kennt es, ne? Ihr freut euch, wenn euer Kind einfach Danke sagt. Ihr wisst, es ist alles Gnade, das Kind hat es eigentlich nicht verdient. Das war schlimm, das hat sich nicht gut benommen, du hast trotzdem Essen gekocht. Freust dich drüber, wenn es nicht einfach hinnimmt, okay, selbstverständlich, sondern sagt, danke Mama. Danke Papa. Dankbar sein. Opfere Gott Dank. Das ist, was Gott von uns möchte, dass wir dankbare Menschen sind und erfülle dem Höchsten deine Gelübde. Dass wir das tun, was wir versprechen. Jesus hat gesagt, euer Ja sei ein Ja, euer Nein sei ein Nein, alles andere ist eigentlich vom Bösen. dass wir wahrhaftig sind. Wenn du was versprichst, dann halt dein Versprechen. Gelübde in dem Sinn. Meistens machen wir Gelübde Gott gegenüber. Das ist ja nichts, was wir tun müssen. Das ist ja was Freiwilliges. Meistens tun wir das, wenn wir in einer Notlage sind und sagen, oh Gott, wenn du mich da jetzt rausholst, dann werde ich in den Gottesdienst gehen. Oder dann werde ich meine stille Zeit halten. Dann werde ich dir nachfolgen. Wenn du Gott was versprichst, dann halt dein Versprechen. Musst du nicht tun, ist freiwillig. Und darum geht es ja eigentlich. Es geht um die Dankopfer und um die Gelübdeopfer hier. Das waren beides Dinge im Alten Testament, die freiwillig waren. Es gab die Schuldopfer und die Sündopfer. Es gab Opfer, die waren nicht freiwillig. Wenn du Gemeinschaft haben wolltest mit Gott als Sünder, da musste was mit deiner Sünde getan werden. Du konntest nicht als Sünder zu Gott kommen. Das können wir auch heute noch nicht. Einfach so zu Gott kommen als Sünder. Ja, Gott liebt alle Menschen, er wird mich schon annehmen, Gott wird alle annehmen, alle kommen in den Himmel. Nee, das stimmt nicht. Sünder kommen nicht in den Himmel. Einfach so. Aus sich selbst, da muss was passieren. Und im Alten Testament waren dass diese Sündopfer und diese Schuldopfer eben, wie wir gesagt haben, dass ein Unschuldiger den Platz des Schuldigen eingenommen hat. Und das hat die Sünden dann eine Zeit lang zugedeckt, dass sie mal kurz Gemeinschaft haben konnten mit Gott im Tempel, bis sie dann die nächste Sünde begangen hatten. Dann mussten sie eigentlich das nächste Opfer darbringen. Bild auf Jesus. Im Hebräerbrief werden wir das sehen. Jesus ist das perfekte Opfer. Er ist der perfekte hohe Priester, er hat all diese Dinge erfüllt und über ihn heißt es, dass er die Sünde für ein für alle Mal hinweggenommen hat, die Rechnung beglichen hat, weil er unsere Schuld am Kreuz auf sich genommen hat und getragen hat. Und so kann ein Sünder zu Gott kommen über Jesus. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das hat er für sich beansprucht. Warum ist er der Weg, er hat gesagt, niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Warum ist er der einzige Weg? Weil nur er deine Schuld getragen hat. Also dürfen wir zu ihm kommen. Diese Opfer waren notwendig. Sündopfer, Schuldopfer. Es ist notwendig, dass du das Opfer Jesu für dich annimmst. Dich dem anvertraust und sagst, ich vertraue allein darauf, dass du mich in den Himmel bringst, Jesus, dass du mich frei machst von meiner Schuld, wegen dem, was du getan hast, nicht wegen irgendwas, was ich getan habe oder irgendwas in mir. Das ist notwendig. Ohne dem wird niemand gerettet. Ohne dem hat niemand Gemeinschaft mit Gott. Aber dann gab es eben darüber hinaus auch diese Dankopfer. Einfach weil du dankbar warst, hast du was gebracht. Und die Gelübde, die waren freiwillig. Gemeinschaftsopfer mit Gott zusammen zu sein. Er hat einen Teil gekriegt von dem Opferdier, das ist verbrannt und dann haben die, die da Gemeinschaft haben wollten, zusammen gegessen mit Gott, sozusagen Gemeinschaft. Essen, zusammen essen, drückt im Nahen Osten heute noch Gemeinschaft aus, das ist ganz wichtig. Und in diesen freiwilligen Opfern und Gelübden, in dem Freiwilligen, da steckt das Herz drin eigentlich, ne? Gott, ich gehe in den Gottesdienst nicht, weil ich muss, sondern weil ich will. Weil du wunderbar bist, weil ich Gemeinschaft mit dir haben will. Gott, ich möchte geben, nicht weil ich muss, sondern weil du mir so viel gegeben hast. Weil ich dich lieb habe. Ich will das einfach irgendwie ausdrücken und ich will es leben und ich will dir dienen, nicht weil ich muss, sondern weil ich darf. Weil ich dein Mitarbeiter sein will und du bist so wunderbar, Gott. Und ich möchte, dass andere Menschen deine Liebe kennenlernen. Deswegen will ich dein Gefäß sein und es weitergeben. Ich möchte, dass andere Menschen dich kennenlernen und zu dir kommen. Deswegen will ich ein gutes Zeugnis sein. Nicht, weil ich muss, sondern weil ich will. Seht ihr den Unterschied? Das ist ein Gottesdienst, der Gott Freude macht. Du kannst doch immer dieselben Dinge tun, aber das Herz ist völlig anders. Und das eine ist eigentlich völlig umsonst und Gott sagt, pff, das hängt mir beim Hals raus, das will ich nicht, wenn du es nur aus Tradition tust oder weil du das Gefühl hast, du musst oder aus Schuldgefühlen oder aus irgendwelchen Motivationen heraus, dass der Nachbar dich sieht, weil ein guter Christ macht es halt. Oder ob du kommst und anbetest und all diese äußeren Dinge tust, die wir Christen tun, aus Liebe, weil du Gott lieb hast, weil du dankbar bist, weil du Gemeinschaft haben willst mit ihm. Das ist, was er möchte. Erstens, opfere Gott Dank. Zweitens, erfülle deine Gelübde. Und das dritte ist, und ich liebe das, Vers 15, was Gott Freude macht, er sagt, rufe mich an am Tag der Not. Und ich will dich erretten und du wirst mich verherrlichen. Ist nicht wunderbar? Das ist was, was Gott Freude macht. Er sagt, ruf mich an am Tag der Not. Und mir macht es Freude. Ich will dich erretten. Wieder ist was Gott jetzt tun muss auf der anderen Seite, dass er irgendwie verpflichtet wäre dazu. Nee, Gott will uns retten. Gott, der Vater, musste nicht Jesus seinen Sohn für uns schicken. Jesus musste nicht kommen, das war freiwillig. Jesus hat gesagt, niemand nimmt mein Leben von mir, sondern ich gebe es freiwillig als Lösegeld für viele. Gott ist ein Geber, er hat uns beschenkt aus Liebe, unverdiente Gunst, das ist, was Gnade ist, ein unverdientes Geschenk. Das ist Gottes Herz, er ist ein Geber, er liebt uns als seine Kinder und er sagt, was mir Freude macht, ist, wenn du zu mir rufst am Tag der Not. Wenn du mich anrufst und ich will dich erretten und du wirst mich verherrlichen. Das ist wunderbar. Gott hat so viel für uns getan. Gott hat uns errettet. Dem Tag, an dem du gesagt hast, Jesus, ich habe es verstanden, ich bekenne, ich bin ein Sünder, das stimmt, ich bin nicht perfekt, es gibt so viel Zeug, das raus muss aus meinem Leben, ich habe so viel Mist gebaut. Aber Jesus, ich glaube, dass du für das alles bezahlt hast, für meine persönliche Schuld. Und ich nehme das an. Und ich lade dich ein, in mein Leben zu kommen. Dem Punkt hat Gott dich gerettet. Das Geschenk war schon immer da. Gott mit den ausgestreckten Armen. Aber da hast du es angenommen und ausgepackt. Und er hat dich gerettet. Und es macht ihm Freude. Jesus sagt es im Gleichnis, dass im Himmel Freude herrscht. Mehr über einen Sünder, der umgekehrt ist, als über 99 Gerechte. Der Himmel feiert eine Party. Jedes Mal, wenn ein Mensch sich retten lässt von Gott. Wenn er ausruft zu ihm. Ich mag das an Gott. Dass er mir sagt, ruf mich an am Tag der Not. Und ich will dich retten. Du wirst mich verherrlichen. Was sonst sollte man tun? Nach dem, was er für uns getan hat. Das ist der erste Teil. Gott, der Richter, spricht zu seinem Volk. Klagt sie an. Lehre, Religiosität. Und er sagt ihnen, was er wirklich von ihnen möchte. Ihr Herz eigentlich. Sie Gott Dank opfern und ihre Gelübde erfüllen. Dass sie ihn anrufen am Tag der Not. Nicht irgendeinen anderen Götzen auf sich selbst vertrauen, sondern auf ihn. Er möchte Gott sein in unserem Leben. Das erste Gebot, keine Götter neben ihm zu haben. Vers 16 ist der zweite Teil in dem Psalm. Zu dem Gottlosen aber spricht Gott. Spricht Gott zu denen, die nichts mit ihm zu tun haben wollen. Und auch denen hat Gott was zu sagen. Zu den Gottlosen aber spricht Gott, was hast du meine Ordnungen herzusagen und nimmst meinen Bund in deinen Mund? Spricht hier zu Gottlosen, die mit Gott eigentlich nichts am Hut haben, aber so tun als ob, auch Heuchler eigentlich, ne? Was hast du meine Ordnungen herzusagen und nimmst meinen Bund in deinen Mund, als würde es für dich gelten, was ich getan habe. der du mit mir eigentlich nichts zu tun haben willst. Immer wieder treffen wir Leute, die eigentlich mit Gott nichts am Hut haben, aber die religiös reden können. Es ist in unserem alltäglichen Sprachgebrauch, dass wir sagen, Gott sei Dank. Oder ich denke an meine Verwandten, die mit Gott nichts am Hut haben, aber dann sagen, ja, wir sind ja Christen. Nee, sind sie nicht. Christ wird man, indem man sich Jesus ausliefert, indem man sich ihm anvertraut. Nicht nur, weil man einen Taufschein in der Hand hat. Auf Begräbnissen fällt es mir immer ganz besonders auf, wenn Menschen beerdigt werden, die eigentlich gottlos waren, mit ihm nichts am Hut hatten. Und der Pfarrer spricht dann davon, dass wir im Himmel sein werden und die Hoffnung, die wir haben. Und als wäre das ein Gläubiger gewesen, als würden diese Verheißungen für ihn gelten. Aber in Vers 17 sagt er, du hast ja die Zucht gehasst und meine Worte hinter dich geworfen. Du hast es gehasst, wenn ich dich überführt habe, sagt Gott. Meine Erziehung, du wolltest nichts davon wissen. Du hast meine Worte hinter dich geworfen. Du wolltest nichts mit meinem Wort zu tun haben. Du hast vielleicht sogar gelästert über das Wort. Gesagt, ah, das ist ja altmodisch. Alle machen das heute. Bibel, du wolltest nichts damit zu tun haben. Es gibt viele, die sich als Christen bezeichnen, vielleicht die sogar in der Gemeinde oder im Gottesdienst rennen, aber gottlos leben. Du hast Zucht gehasst, du hast meine Worte hinter dich geworfen. Ich kann die Party feiern wie alle anderen und mich niedersaufen und dann mit meiner Freundin schlafen und mit der zusammenziehen. Am Sonntag gehe ich in die Kirche und der Rest ist gottlos. Und ein gottloses Leben lebst und dich dabei wohlfühlst, dann ist es wahrscheinlich, weil du gottlos bist, ohne Gott. Weil du seine Zucht gehasst hast, dieses Gewissen, diese Stimme deines Gewissens zum Schweigen gebracht hast in deinem Leben. Wenn du klauen kannst, ohne was dabei zu empfinden, oder lügen kannst, ohne dass dich noch juckt. Wenn du in Sünde leben kannst. Du behauptest für dich Christ zu sein und in Sünde lebst, musst ernsthaft in Frage stellen, ob du Gott wirklich kennst. Du musst Buße tun. Umkehren zu ihm. Es beschreibt gottlose Menschen, du hast ja die Zucht gehasst und meine Worte hinter dich geworfen. Was hat Jesus gesagt? Wenn ihr mich liebt, dann werdet ihr meine Gebote halten. Drückt sich darin aus, dass ihr das tun wollt, was ich sage. Dann seid ihr meine Jünger, sagt Jesus, wenn er tut, was ich sage. Wenn wir jemanden lieb haben, dann wollen wir ihm gefallen. Sahst du einen Dieb, so befreundest du dich mit ihm und mit Ehebrechern hattest du Gemeinschaft. Ja, du klaust, brichst die Ehe, deinen Mund schickst du los zum Bösen und deine Zunge spannte Betrug davor, du betrügst andere, belügst andere. Gegen den Sohn deiner Mutter stießest du Schmähungen aus, du lästerst deinen eigenen Bruder. Das hast du getan und ich schwieg. Du dachtest, ich sei ganz wie du. Ich werde dich zurechtweisen und es dir vor Augen stellen. Also hier eine Beschreibung von den Gottlosen, all diese bösen Dinge, die sie tun. Und dann sag Gott, das hast du getan und ich schwieg. Und du dachtest, ich sei ganz wie du. Oh, Gott schweigt. Gott hat mich nicht zurechtgewiesen. Unlängst hat mir das jemand gesagt, als ich sie zurechtgewiesen habe. Ja, Gott hat mir nicht gesagt, dass ich das nicht tun soll. Ich habe es gemacht und Gott hat mich nicht aufgehalten. Ich habe gesagt, ah ja, guck mal hier in Gottes Wort, Gott hat schon geredet. Du brauchst keine private Offenbarung. Aber die Leute denken, ja, Gott schwieg. Guck mal, ich lebe ein sündiges Leben und mich hat noch nicht der Blitz getroffen von oben. Also, offensichtlich hat Gott nichts dagegen, oder? Du dachtest, ich sei ganz wie du. Und Gott sagt, ich werde dich zurechtweisen und es dir vor Augen stellen. Im 2. Petrusbrief sagt der Apostel Petrus, dass Gott langmütig ist. War auch der Kontext, dass die Leute gelästert haben und die sagen, oh, ihr redet so viel von der Wiederkunft. Ja, wo ist denn euer Jesus? Warum ist er denn noch nicht gekommen? Und er sagt, es ist die Barmherzigkeit Gottes. Weil Gott nicht möchte, dass irgendjemand verloren geht, sondern dass alle zum ewigen Leben kommen. Es ist Gottes Geduld, es ist Gottes Güte, aber sie haben Gottes Langmut als Gleichgültigkeit interpretiert oder vielleicht sogar als Wohlheißen von dem, was sie getan haben. Selbe ist die Situation hier. Oh Gott, du schwiegst, also ist es okay. Zwischen mir und Gott ist alles okay. Sünde macht uns so blind, täuscht uns selbst. Wie oft habe ich das gehört von angeblichen Christen? Gesagt haben, ich lebe zwar in Sünde die ganze Woche, aber dann komme ich in den Gottesdienst und ja, bet Gott an, zwischen mir und Gott ist alles okay. Nee, ist es nicht. Machst dir was vor. Gott sagt, ich werde dich zurechtweisen. Gott wird richten. Es ist eine Warnung hier an alle, die gottlos leben. Die sagen, ja, ich brauche Gott nicht und pff, guck mal, ich gehe ja in die Kirche. Das ist ja genug irgendwie und wenn ich mich nicht kümmere um sein Wort, dann sagt, ich werde dich zurechtweisen. Er ist der Richter. Merkt doch dies, die ihr Gott vergesst, damit ich nicht zerreiße und keiner kann retten. Wenn Gott richtet, dann kann keiner retten, weil Gott selbst ist der Retter. Und er hat alles getan, damit du gerettet werden kannst. Jesus ist an Kreuz gegangen für dich, damit du gerettet werden kannst. Errettung ist möglich. Aber wenn du das ablehnst, dann wird Gott dein Richter sein. Und er warnt hier. Merkt dies, dir Gott vergesst. Damit ich nicht zerreiße. Keiner kann retten. Wer Dank opfert, verherrlicht mich und bahnt einen Weg. Ihn werde ich das Heil Gottes sehen lassen. Wieder der, der freiwillig zu ihm kommt. Das freiwillige Opfer, Dankopfer, der verherrlicht ihn, der bahnt einen Weg. Gott zwingt sich niemanden auf. Gott führt keine Zwangsevakuierung durch. Er sagt, ich zwinge euch, alle gerettet zu werden. Das ist ein Angebot. Er sagt, ich habe bezahlt. Das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt, Jesus am Kreuz. Das kann für dich gelten, wenn du willst, wenn du es annimmst für dich. Und Gott sagt uns hier, ich möchte eine Beziehung haben, die vom Herzen kommt. Liebesbeziehung. Dass du mir Dank opferst, dass du mir deine Gelübde erfüllst, dass du zu mir ausrufst am Tag deiner Not, weil ich dein Gott bin, weil du mich liebst. Dass du nicht nur religiös bist äußerlich, sondern wirklich vom Herzen. Wir haben so einen wunderbaren Gott, er ist der Retter. Und wenn er langmütig ist und gnädig ist und noch nicht gerichtet hat, in dem Sinn, dass er dir das Leben genommen hat und dich in die Hölle geworfen hat, dann achte das nicht als Gleichgültigkeit Gottes oder dass Gott irgendwie ohnmächtig wäre oder vielleicht sogar Sünde gut heißt, dann achte das als was es ist, Barmherzigkeit. Gott gibt dir noch Zeit zur Buße. Kehr um. Und wie das funktioniert, werden wir nächste Woche sehen. Im nächsten Psalm, im Psalm 51, wahrscheinlich der bekannteste Bußpsalm in der Bibel. Vater, wir danken dir für dein Wort heute Abend.
Wir danken dir, dass wir zu dir kommen dürfen, Herr. Und wir wollen das nicht nur einfach sagen, sondern wollen es auch wirklich so meinen. Wir haben allen Grund, dankbar zu sein, Herr. Du hast so viel für uns getan. Du bist wunderbar. Halt uns nah bei dir. Gib uns diese erste Liebe zu dir. Dass wir mit dir leben, unserem Gott, vom ganzen Herzen. Darum bitte ich dich in Jesu Namen. Amen.